Über das Böse sagt Swedenborg an anderer Stelle.
Das Böse an sich betrachtet, ebenso die Sünde, ist nichts als Abtrennung von Guten.
Die Hölle besteht aus denen, die sich von anderen absondern. Der Himmel dagegen aus denen, die sich anderen gegenüber so verhalten, wie man es selbst von ihnen erfahren möchte. Und so schafft sich das Böse oder die Zwietracht die eigene Strafe. Ein Mensch, der sich von anderen absondert, kann sich an anderen auch nicht freuen. Im Himmel ist das vollkommen anders. Dort bedeutet die Freude des einen die Freude aller. Je mehr sich ein Mensch anderen widersetzt, desto mehr stellen sich die anderen auch ihm gegenüber in Opposition. Ihre Entscheidungen während ihres Lebens bestimmen ihr Schicksal hier und in den jenseitigen Welten.
Des Menschen ganzer Wille und seine ganze Liebe bleiben bei ihm nach dem Tode. Wer in der Welt das Böse will und liebt, der will und liebt es auch im anderen Leben und lässt sich dann nicht mehr davon abbringen. Daher ist der Mensch, der sich dem Bösen ergeben hat, an die Hölle gekettet. Was seinen Geist betrifft, so ist er auch tatsächlich schon dort. Und nach dem Tode wünscht er sich nichts sehnlicher, als dorthin zu kommen, wo er sein Böses wiederfindet. Deshalb stürzt sich der Mensch nach dem Tode selbst in die Hölle und wird nicht vom Herrn dahin verbannt.
Ganz klar ist Swedenborgs Aussage, dass es keinen Teufel oder Satan gibt. Es gibt nur das Böse des einzelnen bösen Menschen. Aber Swedenborg beschreibt die Hölle nicht gerade als angenehmen Ort.
Alle Geister in den Höllen erscheinen, wenn sie irgendwie im Licht des Himmels betrachtet werden, in der Gestalt ihres Bösen. In der Tat ist jeder von ihnen ein Abbild seines Bösen, da seine innerlichen und äußerlichen Bereiche einheitlich zusammenwirken, wobei die Ersteren sich in den Letzteren sichtbar darstellen, nämlich im Gesicht, im Körper, in der Rede und in den Gebärden. So ist es möglich, die Beschaffenheit der Geister bei ihrem Anblick zu erkennen. Es lässt sich gar nicht in Kürze beschreiben, wie all diese Gestalten aussehen, denn keine gleich der anderen. Nur zwischen denen, die einem ähnlichen Bösen verfallen sind und daher zur gleichen höllischen Gesellschaft gehören, besteht eine Art von Übereinstimmung, die als Grundlage für eine gewisse Ähnlichkeit der einzelnen Gesichter untereinander zu dienen scheint. Man soll sich jedoch klar machen, dass die höllischen Geister zwar im Licht des Himmels so aussehen, sich aber untereinander als Menschen erblicken. Infolge der Barmherzigkeit des Herrn dürfen sie einander nicht als ebensolche Scheußlichkeiten erscheinen wie den Engeln. Aber sobald nur ein wenig Licht aus den Himmeln eingelassen wird, zeigt sich, dass dies auf Täuschung beruht, verwandelt es doch jede menschlichen Gestalten umgehend in die Ungeheuer, die sie an und für sich sind. Alles erscheint nämlich im Lichte des Himmels, so wie es an und für sich ist. Daher fliehen sie auch das Licht des Himmels und stürzen sich in ihr eigenes Licht hinab, das den Schein glühender Kohlen und gelegentlich auch brennenden Schwefels gleicht. Doch auch dieser Schein wird zu schwarzer Finsternis, sobald nur ein Strahl des himmlischen Lichtes einfällt. Aus diesem Grunde heißt es, in den Höllen herrsche Dunkel und Finsternis. Und Dunkel und Finsternis bedeuten das Falsche aus dem Bösen, das in der Hölle herrscht.
Zunächst scheint jedoch der Eintritt in die Hölle nicht so unangenehm zu sein.
Wenn nun der Geist von selbst, beziehungsweise aus seiner Freiheit heraus, zu seiner Hölle gelangt und in sie eintritt, wird er zuerst freundlich aufgenommen und meint daher, er sei zu Freunden gekommen. Dieser Zustand dauert jedoch nur wenige Stunden. Inzwischen wird er untersucht, um zu sehen, wie schlau er ist, welchen Wert er also besitzt. Ist diese Untersuchung beendet, beginnt man ihn anzugreifen, und zwar in verschiedenster Weise und immer heftiger. Nach diesen Angriffen beginnen sie mit Strafen, so lange gegen ihn zu wüten, bis er zum Sklaven wird. Weil aber dort stets von neuem aufrührerische Bewegungen entstehen, da ja jeder der Größte sein will und von Hass gegen den anderen brennt, so kommt es zu immer neuen Aufständen und die Szene wechselt ständig. Auf diese Weise werden dann die zu Sklaven gemachten Geister befreit, um irgendeinem neuen Teufel bei der Unterjochung anderer zu helfen. Und so geht es ohne Unterbrechung fort. Die Qualen der Hölle, die das höllische Feuer genannt werden, bestehen aus derartigen Folterungen.
Einige dieser Höllenschilderungen klingen dem Leser vermutlich nur allzu vertraut.
In den milderen Höllen scheinen elende Hütten hier und da wie in einer Stadt in Straßen und Gassen zusammenzuhängen. Im Inneren der Häuser wohnen höllische Geister, unter denen es unausgesetzt zu Zänkereien, Feindseligkeiten, Schlägereien und gegenseitigen Zerfleischungen kommt. Auf den Gassen und Straßen herrscht Raub und Plünderung. Einige Höllen sind voller Bordelle, garstig anzusehen und angefüllt mit aller Art von Schmutz und Auswurf. Dort gibt es auch düstere Waldungen, in denen die höllischen Geister wie wilde Tiere umherstreifen und in deren unterirdische Höhlen sie sich flüchten, wenn sie verfolgt werden. Ferner gibt es dort Wüsten, völlig unfruchtbar und sandig, hier und da mit rauen Felsen, die Höhlen enthalten, hin und wieder auch Hütten tragen.
Die unermessliche Vielfalt von Menschen, die Himmel und Hölle bilden, existiert nicht in Zeit und Raum oder, was dasselbe ist, in der materiellen Welt. Es handelt sich um eine umfassende Hierarchie geistiger Welten, die nur für eine innere oder geistige Schau sichtbar ist. Sogar innerhalb dieser Welten können nicht alle Bereiche einander erkennen oder ihre Erfahrungen austauschen.
Auf den Anhöhen der geistigen Welt befinden sich die Himmel, an den Niederungen die Geisterwelt, die Höllen unterhalb beider. Den Geistern in der Geisterwelt werden die Himmel nicht sichtbar, es sei denn, ihr inneres Sehen werde aufgeschlossen. Von Zeit zu Zeit jedoch erscheinen ihnen die Engel wie Nebelflecken oder glänzend weiße Wolken. Der Grund dafür besteht im innerlichen Zustand der Engel des Himmels, in dem sie sich hinsichtlich ihrer Einsicht und Weisheit befinden, sodass sie oberhalb des Gesichtskreises der Bewohner der Geisterwelt sind. Die Geister hingegen, welche Ebenen und Täler füllen, erblicken sich gegenseitig, doch nur solange sie noch nicht voneinander abgesondert sind, und das geschieht, wenn sie in ihre innerlichen Bereiche versetzt worden sind. Dann nehmen die bösen Geister die Guten nicht mehr wahr. Die guten Geister können zwar die Bösen sehen, wenden sich aber von ihnen ab. Und Geister, die sich abwenden, werden unsichtbar. Von der Geisterwelt aus stehen alle Höllenpforten offen. Von den Himmeln aus keine einzige.
Zum Schluss. Das Prinzip, auf dem die Einheit aller Welten beruht, ist die Idee der Entsprechung, die alle diese Existenzebenen zu einem aufeinander bezogenen Ganzen verbindet. Denn die verschiedenen Ebenen des Daseins entsprechen einander. Ein großer Teil unseres eigenen Lebens ist mit Entsprechungen verbunden, denn der Bereich unserer individuellen Welt verknüpft verschiedene Ebenen des Daseins miteinander. Gefühle oder Neigungen bilden das innerste Wesen der Seele. Zu ihnen steht das Denken in der Beziehung der Entsprechung. Wenn wir niemanden täuschen wollen, dann entsprechen unsere Worte den Gedanken, unser Gesicht der inneren Stimmung oder dem Gefühl. Weil im Himmel die Entsprechung zwischen Innerem und Äußerem noch viel getreuer ist, sagt Swedenborg, dass Sprache und Gesicht der Engel ihrem Leben viel mehr entsprechen, als es je beim Menschen auf Erden der Fall sein kann. Es heißt, dass die Engel aus wenigen Worten eines Menschen alles Wesentliche aus dessen Leben ersehen können. Was Engel und Geister in ihrer Umgebung erleben, entspricht ihrem Inneren. Nicht ganz so deutlich und einleuchtend trifft das auch auf uns zu. Der liebende Mensch erfährt eine liebende Welt. Der Dieb sieht die Welt als Möglichkeit, sich an fremden Menschen zu bereichern. Dem Heiligen ist alles heilig, dem Reinen alles rein.
Die ganze natürliche Welt entspricht der geistigen. Und zwar nicht nur im Allgemeinen, sondern auch im Einzelnen. Deshalb heißt alles, was in der natürlichen Welt aus der geistigen daraus entsteht, Entsprechendes. Man muss wissen, dass die natürliche Welt aus der geistigen entsteht und besteht, ganz wie die Wirkung aus ihrer Wirkursache. Weil der Mensch ein Himmel und auch eine Welt in kleinster Gestalt ist, nach dem Bilde des Größten, darum findet sich bei ihm sowohl die geistige als auch die natürliche Welt. Die innerlichen Bereiche, die zu seinem Gemüt gehören und sich auf Verstand und Wille beziehen, bilden seine geistige Welt. Die äußerlichen aber, die seinem Körper angehören und sich auf dessen Sinne und Handlungen beziehen, seine natürliche Welt. Denn der Innere wird der geistige Mensch genannt und der Äußere der natürliche. Und der eine ist vom anderen so verschieden wie der Himmel von der Welt. Und alles, was im äußeren Menschen geschieht und entsteht, geht vom inneren oder geistigen Menschen aus und wird so zur Wirkung gebracht.
Durch Entsprechung stehen alle Ebenen der Realität in Beziehung zueinander und enthalten dabei doch die mannigfaltigsten Daseinsformen. Ja, das Dasein selbst kann als Entsprechung zu einem Gedanken im Geist Gottes angesehen werden. Und alle Ebenen des Daseins entsprechen einander. Das gilt sowohl für den Herrn wie für alle Bereiche des Himmels, den himmlischen, geistigen und den niedrigsten. Es gilt für die Geisterwelt wie auch für das Innere und Äußere der menschlichen Erfahrung, für den Körper und für die Welt. Und die Hölle entspricht innerlich gesehen unserer Möglichkeit, die Spur unseres wirklichen Wesens zu verlieren. Der Herr regiert das Gesamtreich der Schöpfung mittels dieser Entsprechungen, die alles durchdringen, vom Himmel über die Geisterwelt bis zum Innersten der menschlichen Seele, zum Willen und Verstand, dann zum äußeren Gedächtnis und den Sinnen, zum Körper selbst und der natürlichen Welt außerhalb von uns. Das Innerste unserer Seele hat Teil am Himmel und der Hölle. Und unsere Erfahrung gibt uns nicht nur ein Bild des Ganzen, sie ist von innen her Teil des Ganzen, ein Abbild von allem, was geschaffen ist.